ARD. Warum Nichtstun gesund ist und Langeweile glücklich macht, darüber sprechen wir heute in einer neuen Podcast-Folge von Dienstags direkt von MDR Sachsen. Und diesen Podcast finden Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und noch schnell eine Nachricht in die WhatsApp-Gruppe, die Eilmeldung checken, an der Haltestelle noch eine Runde auf dem Handy spielen und dann noch die To-Do-Liste abarbeiten. Die Welt zieht das Tempo im Moment immer weiter an und überschüttet uns quasi mit digitalen Reizen. Pausen sind dabei eigentlich nicht angeplant. Aber was passiert, wenn wir uns einfach mal bewusst herausnehmen? Welches Potenzial in Langeweile steckt und wie sie sogar unsere psychische Gesundheit fördert, das besprechen wir jetzt mit unseren Gästen.
Dienstags direkt. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Wir stellen uns heute die Frage, warum brauchen wir Langeweile und warum fällt sie uns so schwer? Wie kommen wir zur Ruhe, wenn draußen alles tobt? Was passiert bei Stress und auch bei Entspannung im Körper? Und über das Glück des Nichtstuns, über digitale Dauererreichbarkeit und den Mut zur Muße sprechen wir heute Abend hier bei Dienstags direkt. Und ich begrüße unsere Studiogäste. Das sind Nico Kohls. Er ist Medizinpsychologe und Professor für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Schönen guten Abend nach Coburg.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein.
Man merkt gar nicht, dass Sie gar nicht da sind, sondern in Coburg.
Oh, ja.
Sarah Küttner ist bei uns. Sie ist Influencerin und nennt sich Ossilinchen. Außerdem Mutter und Krankenpflegerin, hat ihren Job aber in der Pflege wegen Stress aufgegeben. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Mit Holger Lieberenz heute Abend. Das ist ein aufgezeichnetes Interview, was später in der Sendung läuft. Er ist Lehrer für Meditation und Yoga in Dresden. Außerdem mit Christian Schüle. Er ist Philosoph und Autor. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Dresden.
Und mit Dr. Boris Burmann. Er ist Neurowissenschaftler und Mitentwickler der Krankenkassen-zertifizierten Meditations-App Balloon. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Boris Bornemann ist richtig, aber danke für die Vorstellung.
Bornemann, schönen, ja, genau. Entschuldigen Sie bitte. So, soviel erstmal zur Theorie. Ich wollte jetzt mal schauen, wie es in der Praxis aussieht. Frage an alle: Haben Sie es heute schon geschafft, nichts zu tun? Oh, also ohne aufs Handy zu schauen, meine ich. Mal so 10 Minuten. Ich gebe es in die Runde. Ich schon mal nicht. Gebe ich gerne zu.
Ich habe das geschafft, ja. Also länger sogar.
Wer sind Sie nochmal?
Weil ich gerade. Nico Kohls am Apparat.
Ja, Herr Kohls, Sie haben es geschafft, ja? Und wann und wie, bei welcher Gelegenheit?
Naja, ich war unterwegs und hatte zu tun und war eben mit dem Steuern sehr beschäftigt und da habe ich keine Zeit gehabt, aufs Handy zu schauen, abgesehen davon, dass es natürlich auch ein Sicherheitsaspekt ist.
Ja. Und Sie, Herr Bornemann?
Ja, also ich habe mir heute Morgen bewusst Zeit zum Meditieren genommen. Dabei habe ich natürlich auch das Handy aus. Und da wäre dann schon mal die spannende Frage, ob das dann wirklich Nichtstun ist oder irgendetwas anderes. Aber jedenfalls ist es eine Zeit ohne Ablenkung durch Handy und andere Medien.
Also das haben Sie bewusst gemacht heute Morgen?
Ja.
Frau Küttner, wie sieht es bei Ihnen aus?
Tatsächlich, zwischen Social Media, Kind aus der Schule abholen, gab es mal 20 Minuten Me-Time bei der Physiotherapie.
Und da haben Sie richtig abgeschaltet?
Ja.
Ja, wunderbar. Herr Kohls, wie sieht es bei Ihnen? Sie hatten wir ja schon gerade.
Dann würde ich nochmal sozusagen eingreifen aus Hamburg.
Ja, genau.
Ich habe den Vorteil als freischaffender Mensch, dass ich mir meine Zeit ein bisschen einteilen kann. Deswegen nutze ich jeden Tag eigentlich 1-2 Mal, um ein bisschen spazieren zu gehen. Und da lasse ich das Handy natürlich zu Hause. Auch das ist im Sinne des Vorredners jetzt vielleicht nicht nichts tun, aber es kommt relativ nah an das heran und sich dann an die Alster zu setzen auf der Bank und aufs Wasser zu gucken. Das ist so ein bisschen das, was eigentlich ja, glaube ich, der Sinn der Langeweile auch dann sein könnte.
Herr Schüler, Sie sind Philosoph und Autor. Lassen Sie uns gleich mal ein bisschen philosophieren. Als Philosoph haben Sie den Überblick über das Große und Ganze. Wir sind eine, da muss man nicht lange drüber diskutieren, eine beschleunigte Gesellschaft. Und das suggeriert, dass wir wahrscheinlich heute weniger Langeweile haben als früher. Stimmt's?
Ja, es suggeriert eine ganze Menge mehr. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Thema. Es hört sich so einfach an. Wir brauchen mehr Pause und wir sollten die Langeweile irgendwie stärker in unser Leben integrieren. Aber es ist ja hochkomplex, weil die meisten von uns stecken ja in sehr verdichteten Zeitverhältnissen, in beruflichen Kontexten, aus denen man ja nicht einfach so raus kann. Und das Betriebssystem des Kapitalismus, den ich ja immer noch gut finde, ist ja die Zeitverdichtung. Das heißt, es wird immer alles schneller und beschleunigter. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir haben nicht mehr Zeit, sondern immer weniger, obwohl durch Zeitersparnis, Zeitverdichtung heißt ja auch Zeitersparnis, eigentlich mehr Zeit sein sollte für uns, aber es ist immer weniger, weil alles sofort aufs Neue wieder zugepackt wird und deswegen haben wir am Ende des Tages viel weniger Zeit und sind viel gestresster.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, als der Computer aufkam und wir so Schwierigkeiten hatten, uns damit anzufreunden und dass uns versprochen würde, der würde uns eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Hat er wahrscheinlich auch, aber man hat das Gefühl, es kam dreimal so viel dazu.
Ja, genau. Wie der Schüler gerade gesagt hat, ne, das ist wahrscheinlich die Logik des Wirtschaftssystems, in dem wir leben, dass Zeit, die entsteht, sozusagen Zeit, die verkürzt wird, Arbeitszeit, die uns abgenommen wird, dann sofort auch wieder mit was anderem gefüllt wird. Also das hat vielleicht was zu tun, um es auf das Thema zuzuspitzen, damit, ob wir leere Zeit oder Mußezeit überhaupt wertschätzen oder ob wir eben mehr wertschätzen, dass in der Zeit dann irgendetwas vielleicht auch noch Produktives geschieht.
Also momentan scheint es ja eher der Trend zu sein, dass man dass Zeitökonomie darin besteht, möglichst so viel wie möglich zu schaffen und einen Haken dran zu machen.
Ja, es sei denn, man fährt in den Urlaub und dann versucht man sich zu entspannen und dieses Entspannen klappt dann auf einmal auch nicht mehr ganz so toll, weil man natürlich sich darauf konzentriert hat, zu entspannen und man wollte ja aktiv nichts tun und dann stellt man fest, das ist eigentlich sehr, sehr schwierig. Und um das Ganze noch ein Stück weiter zu drehen, wir geben sehr viel Geld dafür aus, lange zu leben und gesund möglichst lange zu leben. Mhm. Aber das stammt jetzt leider nicht von mir, sondern von meinem ältesten Doktoranden, der mit 77 Jahren über Resilienz und Älterwerden promoviert hat, sagte, ist es nicht interessant, dass wir versuchen, so lange zu leben und gleichzeitig mit einem verregneten Samstagvormittag nichts anfangen zu können.
Ja.
Und das, glaube ich, bringt das so ein bisschen das Paradoxon auf den Punkt. Ja, wir wollen auf der einen Seite ganz intensiv leben, aber gleichzeitig, wenn wir Langeweile haben, wenn wir mit uns selbst sind, auf uns selbst zurückgeworfen sind, dann scheint es uns ja Schwierigkeiten zu bereiten und uns geht es dann eben nicht mehr ganz so gut. Mhm. Übrigens, interessanterweise ist es so, dass in dem Moment, wo wir anfangen, über uns selbst nachzudenken, ja, kann man relativ gut zeigen, dass die Emotionalität eher ins Negative geht. Also auch ein ganz spannender Befund.
Haben Sie ein Beispiel?
Naja, wenn Sie anfangen, über sich selber nachzudenken und über das, was Sie gemacht haben, wie Sie sich heute den Tag über verhalten haben, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass Sie nicht an den Highlights hängen bleiben, sondern eher an den Dingen, die Ihnen nicht so gut gelungen sind, wo Sie sich verhaspelt haben, wo Sie gedacht haben, Mensch, das hätte ich doch mal besser machen können, hängt einfach damit zusammen, dass wir eben sehr stark auch auf Negativität gepolt sind. Und diese Negativität, wenn wir die auf uns selbst beziehen, dann kann das Ganze relativ schwierig werden. Aber, wie der Vorredner ja angemerkt hat, man kann natürlich auch lernen, mit sich selber besser umzugehen und auch mehr Zeit mit sich alleine zu verbringen.
Und wie das geht, das besprechen wir heute Abend. Ich habe noch eine andere Frage zum Thema Langeweile. Vor allem bei Kindern hört man das ja immer wieder, wird Langeweile als quälend empfunden, regelrecht. Warum ist Langeweile wichtig und warum fällt sie uns trotzdem so schwer? Herr Kohls, vielleicht wollen Sie gleich nochmal.
Ja, kann ich gerne. Da sprechen Sie sozusagen direkt den Entwicklungspsychologen in mir an. Langeweile und diese auszuhalten setzt ja auch voraus, dass man sich einer bestimmten Situation aussetzt und diese gerade nicht verändert, obwohl sie ziemlich monoton ist. Und die Forschung zeigt uns eigentlich relativ klar, beispielsweise durch den Entwicklungspsychologen Walter Mischel, dass diese Fähigkeit, Belohnungen aufzuschieben, also auch monotone Situationen jetzt auszuhalten, dass die ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür ist, ob Menschen in der Lage sind, Selbstregulation zu entwickeln. Diese Fähigkeit, sich selbst auszuregulieren, auch mit jetzt nicht nur positiven, sondern auch negativ besetzten Zuständen besser umzugehen. Und die Langeweile.
Dass Sie Schlussstriche ziehen können, dass Sie einen Cut machen können, meinen Sie das?
Ja, nicht nur.
Selbstschutz, sondern auch, dass Sie sich selbst vor etwas schützen können, ist alles noch sehr theoretisch.
Dass sie in der Lage sind, einfach negative Situationen auszuhalten, ohne sich sozusagen direkt aus ihnen sofort herauszubewegen. Mhm. Und die Langeweile ist ja genau, wenn man das daran anlegt, ist eine solche Situation. Das heißt, wenn man Kindern nicht beibringt, Langeweile auszuhalten, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie später auch mit anderen Situationen, die vielleicht nicht ganz so erfreulich sind, eben auch große Schwierigkeiten bekommen könnten. Ne? Und natürlich in einer Zeit, in der alle ein Handy in der Hand haben und wir, sobald uns langweilig ist, man setze sich an eine Bushaltestelle oder in einen Zug oder wo auch immer in den öffentlichen Raum, wird man feststellen, in dem Moment, wo Leuten langweilig ist, das Erste, was kommt, ist natürlich der Griff zum Handy und damit habe ich dann schon wieder meine Ablenkung.
Dieses Bild hat, glaube ich, jeder vor Augen und da kriegt man ja immer einen Schreck, obwohl man das selbst am Ende wahrscheinlich so macht, wenn man an der Bushaltestelle steht, dass wenn man vorbeigeht, wirklich von 5 Leuten mindestens 4 das Handy in der Hand haben und dann diesen Kopf so abnicken. Wissen Sie so? Da steht keiner mehr aufrecht da, sondern alle gucken nur diesen geknickten Blick aufs Handy und da fängt man schon an, drüber nachzudenken. Also mir geht es jedenfalls so.
Ja, aber das ist, wenn ich das kurz sagen darf, ja auch so ein Syndrom oder ein Symptom unserer Zeit. Also wir reden ja ständig über Empathie und die Demokratie und unsere soziale Gemeinschaft, aber wenn alle nur noch Kopf gesenkt auf so ein Display glotzen, immer nur nach unten und den Kopf gar nicht mal nach oben haben, dann hat man ja Schwierigkeiten, seinen unmittelbaren Nahraum, seinen Sozialraum überhaupt wahrzunehmen und rücksichtsvoll zu agieren. Das stelle ich immer wieder fest. Die Leute bleiben dann oben auf der Rolltreppe einfach stehen, holen sich ihr Handy raus und man rennt in die rein. Und das passiert auf der Straße genauso. Da torkeln einem die Menschen entgegen. Und wenn das eng wird sozusagen auf der Straße, gucken die erst gar nicht mehr. Also da verfallen ja auch ein Stück weit soziale Sitten durch dieses Gerät. Ich will das gar nicht schlecht machen, ich benutze es auch, aber ich finde, man darf die negativen Konsequenzen gar nicht ausblenden.
Und ich kann das Ganze noch toppen. Ich hatte Gelegenheit, mit einem Busfahrer zu sprechen, der gesagt hat, es kommt immer wieder mal vor, dass jemand aufs Handy guckt und nicht mitbekommt, dass der Bus kommt und dann sozusagen hinterher rennt. Ja. Wenn es nicht so schwarz wäre, ne, könnte man fast drüber lachen, aber es ist schon bedenklich. Also das sind so die Alltagsbeispiele.
Aber darf ich einen Satz noch anfügen, weil mir das wichtig ist. Wir leben ja in einer Zeit, die uns geradezu anschreit, tu was, mach was, du bist einzigartig, du bist toll, der Superlativismus und da kommt überall kommen Exzesse und Beschleunigung. Also wir leben ja in einem superlativen Moment sozusagen. Und wenn das nachlässt und man ist dann auf sich selber gestellt, so wie einer der beiden Herren vorher richtigerweise bemerkt hat, habe ich immer das Gefühl, dass wir Menschen eigentlich gar nichts mehr mit uns selber anfangen können. Also wir können quasi mit der Zeit, die dann frei wird, gar nicht umgehen, weil wir gar keinen Bezug mehr zu uns haben, weil wir ständig nur im Außenbezug, im Reizreaktionsschema leben. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, übrigens dann irgendwann auch mal politisch.
Welchen Unterschied gibt es denn zwischen Nichtstun und Langeweile? Ich fühle da einen.
Absolut. Nichtstun ist ja erstmal nur die äußere Beschreibung, ich tue nichts und das kann ich auch sehr doll genießen, nichts zu tun. Und bei Langeweile kommt eben dieses aversive Moment dazu, dass ich also nicht schön finde. Und was da häufig eine Rolle spielt, ist, dass wir irgendwie eine Aktivierung haben. Also wir haben eigentlich Lust, was zu tun. So das Dopaminsystem in uns ist irgendwie aktiv, aber wir wissen nicht so richtig, woran es anknüpfen soll. Also wir finden einfach nichts, ja, also womit wir uns jetzt beschäftigen können. Und das kommt, wie eben schon angesprochen, heutzutage gar nicht mehr so viel vor, weil wir dann immer das Smartphone in die Hand nehmen. Damit können wir uns irgendwie beschäftigen. Aber das ist eben schade, weil dann aus diesem nicht genau wissen, was will eigentlich da aus mir raus, ja, da kann ja auch was entstehen. Ne? Da kann was Produktives, was Kreatives entstehen. Und das findet heute halt nicht mehr so viel statt.
Herr Dr. Bornemann, ich behaupte, dass ich seit Jahren keine Langeweile mehr hatte, weil Langeweile ist ja wirklich für mich der Zustand, nicht zu wissen, was zu tun ist gerade, was ich jetzt tun könnte. Mir fällt quasi nichts ein. Und dieses Nichtstun ist ja ein bewusstes Abschalten, zu sagen, ich mache jetzt einfach mal nichts. Das kenne ich, aber Langeweile habe ich vergessen, wie es war.
Und da geht es sicher nicht nur Ihnen so, sondern wahrscheinlich auch vielen unserer Zuhörenden und uns hier Diskutanten.
Ja. Also, ja. Naja, sagen wir mal so, Sie haben Langeweile gelernt zu überformen, indem Sie beispielsweise das Handy an die Hand nehmen. Nicht? Also wenn man Langeweile und Nichtstun jetzt mal neurobiologisch anfängt zu differenzieren, sieht man, das sind zwei völlig unterschiedliche Zustände. Ja, auch übrigens von der Neuroanatomie her. Der eine aktiviert so etwas, das nennen wir den ACC, der anteriore zinguläre Cortex und das Insula-System. Beides Regionen, die interessanterweise mit negativem Affekt, innerem Alarm und so einer Art Handlungsdrang assoziiert sind. Der Dopaminspiegel steigt, ja, und Dadurch entsteht so das typische Gefühl, ich will etwas tun, aber nichts reizt mich. Und das ist natürlich ein aversiver Zustand. Dem gegenüber, das ist ja kein Geheimnis, wurde auch schon angesprochen, durch die Meditation, durch Relaxation Response, nennen Sie es Mind-Body-Techniken, nennen Sie es, wie Sie wollen, können Sie halt lernen, auch einen Zustand innerer Ruhe und Integration zu erreichen, indem Sie aber bewusst nichts tun. Also dieser Müßiggang oder diese Muße. Mhm. Ja, und da wird eben ein Zustand aktiviert, der sehr stark mit einem Netzwerk, das nennen wir Ruhenetzwerk oder im Englischen Default Mode Network, aktiviert ist. Und dieses Netzwerk verknüpft autobiografische Erinnerungen, simuliert Zukunft und eigentlich so all Ihre Gedanken, die tagtäglich um Sie herumkreisen und die Sie häufiger denken, die sind in diesem Ruhenetzwerk drin. Wie so eine Achterbahnfahrt der Gedanken, die dann auf Schienen läuft. Viele Dinge denken Sie ja den ganzen Tag und das macht das Ruhenetzwerk. Und wenn man dieses Ruhenetzwerk lernt, ein bisschen zu zähmen, zu domestizieren, dann kann man durchaus einiges Interessantes daran entdecken. Beispielsweise auch die ganzen Assoziationsexperimente in der frühen Psychologie, die bauen alle darauf auf.
Herr Dr. Bornemann, Sie sind Neurowissenschaftler. Was ist Stress und was passiert bei Stress in unserem Körper?
Stress ist die Antwort des Körpers auf eine besondere Belastungssituation und da wird einiges im Körper aktiviert, das sympathische Nervensystem, Noradrenalin wird ausgeschüttet, das ist so das Erste, also eine Aktivierung. Und wenn es dann länger dauert, dann kommt noch das Cortisol dazu. Das ist ein Hormon, was unter anderem Zucker im Blut bereitstellt, für eine langfristige Versorgung sorgt. Und das ist alles eigentlich gut und kein Problem, weil es uns einfach energetisiert. Zum Problem wird es eben nur, wenn wir nicht mehr da rauskommen. Denn ich hatte ja gesagt, es ist die Antwort auf eine besondere Belastungssituation. Das heißt, der Körper mobilisiert hier besonders viel Energie. Wenn die ganze Zeit irgendwie Sonderfall ist sozusagen, dann ist es natürlich nicht gut für den Körper. Dann hat das langfristig Effekte aufs Immunsystem und auf unsere Gehirngesundheit auch. So Cortisol wirkt zum Beispiel in den Gedächtnisstrukturen im Hippocampus toxisch und kann dann also für Fahrigkeit, Gedächtnisschwierigkeiten und so weiter führen. Und so weiter. Könnte man jetzt noch viel tiefer reingehen, natürlich in die Gesundheitseffekte, aber uns ist allen klar, ist nicht so gut, ne? Wenn wir so dauerhaft
aktiviert sind. Ich frage mich nach einer Mengenangabe, also wie viel Stress können wir gut aushalten, auch vielleicht negativen Stress und ab wann wird es schwierig?
Ja, das ist natürlich sehr individuell, also wie Sie schon gesagt haben, negativer Stress, positiver Stress, das ist entscheidend. Also auch, wie bewerte ich das? Ich kann auch sehr aktiviert durch den Tag gehen, wenn mir das alles gut gefällt, dann stresst mich das auch nicht so sehr. Gibt da auch ganz interessante Studien, dass es wirklich sehr stark darauf ankommt, ob wir überhaupt der Überzeugung sind, dass Stress so richtig uns fertig macht oder ob wir eigentlich glauben, das ist immer ganz gut, auch mal so ein bisschen stimuliert zu sein. Wenn wir letztere Überzeugung haben, haben wir tatsächlich auch weniger Gesundheitsauswirkungen. Also wir können das nicht so sagen. Es ist ein subjektives Erleben letztendlich. Davon fühlt es sich alles eng an. Werde ich auch irgendwie traurig sozusagen? Also fühlt es sich so an, als würde mir eigentlich mein Leben unter den Fingern zerfließen, weil ich nur noch Sachen mache, die ich machen muss und nichts mehr, was ich machen möchte? Oder habe ich eben keine Zeit mehr, einfach mal mußevoll irgendwo zu sitzen, nichts zu tun, das Leben zu genießen? So, das ist eher... Das ist so können wir eigentlich nur subjektiv beantworten.
Und trotzdem, positiver Stress ist ja am Ende trotzdem noch Stress. Sonst würde es ja nicht Stress heißen, oder?
Ja, es ist natürlich einfach immer auch eine terminologische Frage. Also kann man so sagen. Ne?
Also davon kann man auch nicht unendlich viel ertragen, oder? Verstehe ich das
richtig? Nee, das stimmt. Also natürlich ist so eine dauerhafte Aktivierung dann irgendwann auch problematisch, vor allen Dingen, wenn sie so weit geht, dass wir dann nicht mehr einschlafen können, weil wir eben uns an so eine hohe Stimulation gewöhnt haben. Und man muss ja natürlich auch sagen, das ist hier vielleicht noch interessant auch fürs Thema Langeweile, das sind häufig so dopamingetriebene Aktivitäten, von denen wir reden. Ne? Aufs Handy schauen, eine Nachricht schreiben, eine Nachricht empfangen, die nächste Aufgabe erledigen sozusagen. Das ist eine bestimmte Art von Glück und Zufriedenheit auch. Mhm. Und wo wir dann eben nicht hinkommen, sind so eher solche Zustände von tiefer Ruhe, Zufriedenheit, Gelassenheit, uns verbunden fühlen, so aufgehoben fühlen, die eher an andere Neurotransmitter gebunden sind.
Aber darf ich fragen, ist nicht genau das das Problem? Das geht ja letztlich um Belohnung. Dopamin ist ja ein Belohnungssystem. Und wir holen uns Belohnung über starke erstmal Reize und dann über die Reaktionen, die wir auch technologisch eben erfahren. Und dann sind wir sofort belohnt. Und müsste man nicht versuchen, wenn man sich die Gedanken stellt, was verändern wir denn vielleicht jetzt gesamtgesellschaftlich betrachtet mal an der Situation? Weil ich würde fast vermuten, dass die gesundheitliche Konsequenz nicht nur Stress ist, sondern, das würde ich Sie auch fragen, weil Sie sich dafür besser auskennen als ich, aber es ist nicht vielmehr die Erschöpfung, in die wir reingeraten. Also, dass wir quasi hyperaktiv Erschöpfte sind, in einem merkwürdigen Widerspruch. Diese ganze Disruption, die wir erleben und Transformation, die wir erleben und so weiter, das führt meiner Einschätzung und Beobachtung nach zu so einer Transformationserschöpfung, auch zu einer Empathieerschöpfung. Und das hat ja Konsequenzen auch für das Sozialverhalten in einer Gesellschaft, oder?
Absolut. Klar, wie Sie es eben schon gesagt haben, ne? Wenn ich sehr gestresst bin, bin ich eher in einem Fight-Flight-Modus oder Freeze, dann bin ich jedenfalls nicht so gut in der Lage, mich auch um die Belange anderer zu kümmern. Also klar, das hat auch ganz manifeste Auswirkungen auf unser Sozialleben, wenn wir die ganze Zeit so hyperaktiviert sind.
Apropos Sozialleben, wir erregen uns ja immer über die junge Generation, die mit den Smartphones zu verwachsen zu sein scheint und sind auch jetzt als Erwachsene oder als ältere Menschen immer weniger gute Vorbilder, was die Mediennutzung angeht. Ist es mittlerweile wirklich ein generationsübergreifendes Problem oder muss man das noch fokussieren auf die jüngeren Zielgruppen?
Ich kann vielleicht da einen kleinen Hinweis geben. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität der Künste in Berlin und ich beobachte seit ungefähr 10 Jahren die nachkommenden Kohorten, wie man in der Soziologie sagt. Und mein Eindruck ist, dass die jetzt kommenden, also die quasi jetzt so 17, 18, 19, 20 sind, dass die einen anderen Umgang haben mit dem Smartphone und mit den Medien. Also sehr viel konservativer, die legen es weg. Auch im Seminar selber wird nicht mehr aufs Handy geguckt. Die Laptops bleiben auch zu. Das war vor 5, 6, 7 Jahren noch ganz anders. Also vielleicht verändert sich da auch was.
Woran liegt das? Was glauben Sie?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass man gemerkt hat, dass also das reine digitale Dasein, das reine selbst digitalisierte Leben einfach auch nicht glücklich macht. Durch die Beschleunigung, durch den jetzt schon diskutierten Stress, das Sozialverhalten sich verändert und man jetzt zum Beispiel auch, habe ich auch wieder gehört, bei der Anbahnung von Beziehungen gar nicht mehr auf irgendwelche Plattformen geht, sondern wieder die alte konservative Methode des persönlichen Gespräches Auge in Auge eben sucht. Ich glaube, dass das dem Körper besser tut und dann der Seele letztendlich auch. Und wenn das jetzt eine junge Generation für sich entdeckt, finde ich, ist viel Hoffnung da.
Allerdings, Herr Schüle, vielleicht ist das eine philosophische Frage an Sie. Es gibt doch diese FEMO, diese Fear of Missing Out, also die Angst, irgendetwas zu verpassen, heißt es ja auf Deutsch. Wird die sich damit auch irgendwann erledigt haben?
Naja, das ist so ein bisschen die Frage, was ich für mein Leben quasi als Maßstab setze. Also wenn es mir darum geht, möglichst viele Reize und möglichst viele eigene Reaktionen darauf zu haben, dann habe ich natürlich Angst, irgendwas zu verpassen. Und das wird uns ja auch permanent suggeriert. Ja, es schreit uns ja alles entgegen und blinkt uns an und die ganzen Informationskaskaden, tu was, mach was, du hast wahnsinnig viele Optionen, lebe dein Leben, verpasse ja nichts. Und ich finde es sinnvoll, dem entgegenzuwirken. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie tun einfach nichts. Sie sitzen da, das Handy ist weg, kein Display in der Nähe, Fernseher aus, Stille, Stillstand. Was würde passieren? Und wenn man dann die Erfahrung macht, dass da unendlich viel passiert, im Kopf, in der sinnlichen Wahrnehmung, in der Sensibilität, man spürt sich wieder. Also ich glaube, man muss Langeweile und die Pause auch erst wieder lernen, in gewisser Weise. Und das kann eigentlich auch nur jeder selbst tun.
Herr Kohl, Sie beschäftigen sich schon über 25 Jahre, ne, wenn ich richtig liege, mit gesundheitspsychologischen Fragestellungen und mit dem Fokus Achtsamkeit und Spiritualität und auch den Auswirkungen auf Gesundheit und Krankheit. Wir haben die ganze Zeit jetzt über Stress gesprochen, was der mit uns macht und was um uns herum passiert. Und die Frage ist ja, wie können wir uns dem entziehen? Wie kann ich sagen, Schluss jetzt, Feierabend für heute oder ich mache jetzt einfach mal eine 20-Minuten-Pause? Das ist ja nicht so einfach. Welche Optionen haben wir, wenn draußen die Welt an uns vorbeirast? Herr Kohls?
Ich weiß nicht. Wenn Herr Kohls nicht darauf antwortet, kann ich vielleicht auch darauf antworten.
Ist er noch zu? Ja. Okay. Herr Kohls ist gerade nicht zu sprechen. Gut.
Das ist auch eine gute, interessante Diskussionsbeitrag zum Thema Langeweile und Pause. Pause vor allem.
Ja, vielleicht macht er jetzt gerade die Pause, vor. Von der wir alle reden. Ja.
Gutes Beispiel.
Aber Herr Bornemann oder Herr Schüle, vielleicht.
Ja, Herr Bornemann, vielleicht.
Genau, Herr Bornemann.
Also, da Herr Kohls sich ja auch mit Achtsamkeit, Meditation beschäftigt, das sind natürlich Möglichkeiten, ne? Bewusst Ruhe zu kultivieren, bewusst innehalten, zu kultivieren. Das kann in der Meditation geschehen. Das kann aber auch sein, dass ich eben im Laufe des Tages immer wieder darauf achte, eine Pause zu machen. Also zum Beispiel, wenn ich eine Tätigkeit abgeschlossen habe, dass ich dann nicht sofort zur nächsten übergehe, sondern mir so einen Moment nehme, kurz einfach zu sitzen oder zu stehen, zu merken, was passiert eigentlich gerade in mir, wie fühle ich mich, mir vielleicht das selbst zu beschreiben, Moment damit zu sein, zu atmen, vielleicht auch eine innere Ausrichtung zu finden, eine Intention für das, was ich als nächstes mache. Ja, also so den Tag zu entschleunigen, neben eben wirklich Achtsamkeitsübungen, wo ich sitze, liege, gehe und mich auf den Atem konzentriere, den Körper.
Genau, und das muss ich jetzt ein bisschen konkreter von Ihnen wissen. Wie kann ich denn zum Beispiel Langeweile oder diese Pause ansteuern, wenn ich weiß, dass die Wäsche noch in der Waschmaschine liegt, das Brot alle ist und draußen das Laub noch gemacht werden muss?
Ja, vielleicht eben mit kleinen Pausen beginnen. Es geht ja vor allen Dingen auch darum, immer wieder die Aufmerksamkeit nach innen zu bringen und uns sozusagen nicht ganz selbst zu verlieren oder zu vergessen, sondern uns weiterhin zu spüren. Und dafür reicht vielleicht auch mal eine Minute zwischendurch, vielleicht sogar 30 Sekunden, dass ich mal stehe und die Aufmerksamkeit von dem, was ich außen tue, nach innen bringe. Die Sache ist nur, dass natürlich auch sich das nicht immer angenehm anfühlen wird. Das ist ganz wichtig zu sagen, ne? Wenn wir gerade in so einer ständigen Aktivierung leben, ist es nicht so, dass diese Pause dann immer so, schön, jetzt mache ich Pause, ist, sondern in dieser Pause spüren wir natürlich auch, wow, ich bin gerade ganz schön aktiviert und bei mir geht schon dies und das durch den Kopf. Und dennoch ist es hilfreich, weil wir eben so einen Raum schaffen, in dem wir das überhaupt wahrnehmen und dann vielleicht auch darauf reagieren können.
Also Sie sprachen von Meditation, das machen Sie, ne? Das sagt sich immer so leicht. Ich hatte vorhin ein kurzes Gespräch mit einem Kollegen und ein Mann, würde ich sagen, Ende 50, der sagt, hast du schon mal meditiert um Himmels Willen? Sagt er, das machen doch nur Frauen. So. Naja, das ist die Welt so, wie sie gerade tickt, ne? Das wird so den Frauen zugeordnet. Wieso haben Sie das für sich entdeckt?
Ja, das nehme ich auch nicht so wahr. Also jetzt in meiner Welt ist das nicht so, dass es nur Frauen sind. Also in meinen Kursen sind schon auch überwiegend Frauen, das kann ich sagen. Aber es gibt schon noch viele Männer, die sich dafür interessieren. Ohne jetzt zu sehr in meine Geschichte einzusteigen. Also ich fand es einfach sehr, sehr interessant zu schauen, was gibt es für Möglichkeiten, den eigenen Geist, das eigene Herz zu schulen. So, das hat mich einfach fasziniert. Gibt es ganz tolle Neurowissenschaftler und Mönche und Meditationslehrende, die das also alles gut zusammenbringen, was ich ja auch in der Balloon-App zum Beispiel probiere oder auf den Wegen, wo ich das unterrichte. Und das hat mich einfach sehr fasziniert, dass es möglich ist, ja, das, was uns heilsam und gut erscheint in unserem Leben, bewusst zu kultivieren. Also sei es jetzt Gelassenheit, sei es Freundlichkeit mit sich und anderen.
Wissen Sie, das Schöne ist ja, Gelassenheit kommt ja automatisch mit dem Alter, ne? Das können wir ja schon mal feststellen. Wer das nicht über Meditation lernt, der muss halt noch ein bisschen warten. So. Diese Meditations-App, die Sie mitentwickelt haben, diese Balloon-App, ich wollte mir die runterladen. Und das ging aber nicht, weil das kostet ja was, ne? Und wie geht das dann weiter, wenn die Kasse das übernehmen soll? Wie komme ich daran?
Sie müssen es eigentlich nicht bezahlen, sondern die Krankenkasse bezahlt das, wenn Sie auf balloonapp.de/krankenkassen gehen und das oder das in der Suchmaschine eingeben, Balloon-App Krankenkasse. Dann finden Sie eine Seite und dann sehen Sie, was Ihre Krankenkasse zahlt. Alle zahlen mindestens 75%, die meisten zahlen es vollständig. Viele zahlen es auch schon im Vorhinein, dann müssen sie gar nicht in Vorauslage gehen. Aber einige Kassen zahlen es auch erst, wenn sie den Kurs abgeschlossen haben. Das ist dann so ein 8-Wochen-Programm. Die Kasse möchte natürlich, dass sie dranbleiben und wirklich da auch 8 Wochen investieren. Und wenn sie den dann abgeschlossen haben, bekommen sie von uns ein Zertifikat und bekommen die 75 €, die das erstmal kostet, wieder. Und können die App dann auch ein Jahr noch benutzen.
Okay. Und wie geht's mir danach, wenn ich die App erfolgreich benutzt habe?
Ja, also wir haben eine Studie gemacht, auch genau zu diesem großen 8-Wochen-Kurs in der App. Das sind also so 12 Minuten am Tag, verschiedene Themen und sehen deutliche Reduktionen in Stress, Verbesserung von Lebensqualität, also einfach Zufriedenheit, verbesserte Emotionsregulation. Die Effekte sind tatsächlich recht ansehnlich. Also wenn Sie es noch nie gemacht haben, mit 12 Minuten am Tag sind Sie schon mal erstmal ganz gut so dabei, um mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Effekte zu spüren.
Was meinen Sie mit Emotionsregulation?
Naja, da gibt es ja verschiedene Arten und Weisen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Mhm. Also uns die zum Beispiel liebevoll anzuschauen, sie erstmal zu akzeptieren, aber dann auch uns klar zu werden, wie Gefühle auch aus unseren eigenen Bewertungen resultieren, dann vielleicht die Bewertungen zu hinterfragen und so weiter. All das erfordert natürlich erstmal Achtsamkeit, also die Fähigkeit wahrzunehmen, was passiert da eigentlich bei mir, dass wir also nicht automatisch von dem Gedanken sozusagen gekidnappt werden, sondern dass wir bemerken, ah ja, da ist jetzt der Gedanke, das wird wieder alles ganz furchtbar. Und dann kann ich eben einen Moment innehalten und sagen, vielleicht weiß ich es gar nicht so genau, vielleicht könnte ich auch mich auf die positiven Aspekte fokussieren oder das, was vielleicht gut wird daran und so weiter.
Herr Kohls, Sie sind wieder da?
Ich bin wieder da, war kurz rausgeflogen.
Ja, okay. Sie sind Medizinpsychologe und Professor für Gesundheitsförderung an der Hochschule Coburg. Und so, ich darf Sie zitieren: Wie der Schlaf zeigt, geschieht Regeneration nie im Tun, sondern im Lassen. Wer Pausen zulässt, kann träumen und wird so von innen her wach. Zuerst einmal, was ist der Unterschied zwischen Meditation und Schlaf? Naja, was das Erholungsziel anbelangt.
Beides sind Zustände der Ruhe, der Entspannung, die aber neurobiologisch, wenn man sich die Hirnwellen anschaut, wenn man sich die Aktivität anschaut, deutlich unterscheiden. Sie haben ein paar Gemeinsamkeiten. Der Schlaf ist, wenn man mal darauf hinaus will, und ich glaube, das ist daraus, was die Zuhörer auch interessieren könnte, dass der Schlaf etwas ist, was sehr unterschiedlich auch sein kann. Der Schlaf untergliedert sich in unterschiedliche Phasen. Wir haben verschiedene Schlafphasen, Tiefschlaf, dann den Leichtschlaf und vor allem sehr interessant den REM-Schlaf, also den sogenannten Traumschlaf, in dem genau etwas passiert, was wir sonst so gar nicht kennen. Wir halluzinieren von innen. Wir erleben einen inneren Film, der für uns selber generiert wurde, indem wir gleichzeitig Agent und Regisseur sind. Und dieser Film komischerweise dehnt sich, indem die Zeit auch häufig so, dass wir gar kein Zeitgefühl mehr haben, sagen, wie lange war denn so ein Traum? Und diese Träume, genau diese REM-Phasen, die sind extrem wichtig, um zu regenerieren, um Gedächtniskonsolidierung zu betreiben. Der Hippocampus wurde gerade schon erwähnt. Und so ein bisschen kann man diesen Zustand auch dieses Schlafens, den kann man natürlich auch künstlich erzeugen durch das Powernapping, den kann man durch bestimmte Entspannungsverfahren, kann man da hinkommen, aber man kann ihn nicht ersetzen. Und wenn Sie nun versuchen, vom Schlaf was wegzunehmen, dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Der Grund ist, weil wir einfach regenerieren müssen. Wir müssen schlafen, damit es uns am nächsten Tag wieder besser geht. Wenn jemand mehrere Tage nicht geschlafen hat, können das lebensbedrohliche Zustände werden, die zum Teil sogar bis zum Herzinfarkt führen. Deswegen habe ich meine Studenten immer gefragt seit Corona und ich mache es immer, seitdem habe ich diese Tradition aufrechterhalten: Wie habt ihr geschlafen? Das ist eigentlich so der beste Indikator dafür, um zu wissen, wie ausreguliert sie gerade sind. Vielleicht jetzt nicht heute oder morgen, sondern so die letzten 3, 4, 5 Tage. Wie haben sie geschlafen? Haben sie Schwierigkeiten gehabt einzuschlafen? Haben sie schlecht geschlafen? Sind sie aufgewacht? Klar, da ändert sich mit dem Alter auch einiges.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Aber ja, genau. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber das sind so Dinge, die uns recht gut und recht ohne irgendwelche Hirnscanner und irgendwelche streng wissenschaftlichen Methoden sagen, wie steht es eigentlich um uns? Also dieser Zustand, wie gut kommen wir ins Abschalten? Und vielleicht noch eins dazu, genau das ist passiert ja mit Leuten, die nicht mehr abschalten können. Da verändert sich die Zeitwahrnehmung, die Gegenwart dehnt sich, die Zukunft komprimiert sich. Und wovon reden wir dann? Von Depressionen oder Burnout. Das sind Zustände, wo Leute anders in der Zeit sind. Das Gehirn verliert im wahrsten Sinne des Wortes seinen Takt.
Das können Sie uns vielleicht nochmal an einem Beispiel erklären.
Das kann ich gerne versuchen.
Ja.
Das ist so, dass wenn Sie Depressive fragen, wie Sie die Gegenwartswahrnehmung sehen und im Gegensatz dazu die Zukunft, dann werden die immer sagen, meine Gegenwart ist gerade miserabel, ich weiß nicht, wie ich das ändern soll, das ist ganz schwierig, es ist ein Tal der Tränen. Ja, aber du bist doch vielleicht noch jung, du bist doch in den mittleren Jahren, wie schaut denn deine Zukunft, dein Potenzial aus? Ja, das ist eigentlich gar nicht vorhanden. Also die Zeit wird anders partitioniert und sehr häufig ist es dann leider so, dass gerade wenn Traumatisierungen oder schwierige Erfahrungen noch mit dazukommen, dass die Leute so einen Blick auf die Vergangenheit haben, der sehr resignativ ist. Und im Grunde ist es etwas sehr Gesundes, in diesen Zeitzuständen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft hin und her schwingen zu können und je nach Bedarf oder auch Situation die eine oder andere Perspektive einzunehmen. Und das ist genau das, was bei vielen psychischen Erkrankungen leider verloren geht.
Die auch durch Stress kommen?
Absolut, natürlich.
Jetzt haben wir gerade schon die Meditation angesprochen, kurz. Schlaf ist gut gegen Stress. Was würden Sie denn noch empfehlen als Medizinpsychologe und Professor für Gesundheitsförderung?
Naja, die Gesundheitsförderung hat klassischen Dreiklang. Das heißt, wir setzen in der Regel nicht auf eine alleinige Maßnahme, sondern auf sogenannte multimodale Programme. Das ist Ernährung, Stressbewältigung, Bewegung. Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiges Antidepressivum. Also wenn es Ihnen nicht gut geht, es ist vorhin schon vom dopaminergen System gesprochen worden. Das Dopaminsystem ist eigentlich kein Belohnungssystem.
Also dieses Belohnungssystem, ne?
Ja, aber eigentlich ist es ein Bewegungssystem. Dopamin wird immer dann ausgeschüttet, wenn Sie auf ein bestimmtes Ziel, was Sie sich selber markiert haben, Sie wollten irgendwas erreichen und Sie stellen fest, ach wie schön, ich mache auf meinem Weg zum Ziel, ja, mache ich gerade gute Fortschritte. Und da wir halt auf einer Jäger- und Sammlerplattform operieren, das heißt sehr viel rumlaufen in der Prärie in Afrika, ist das eben sehr stark das dopaminerge System mit Bewegung gekoppelt. Und immer wenn wir uns bewegen, auf ein Ziel zu bewegen und das erreichen, wird Dopamin ausgeschüttet. Überlegen Sie, warum die Menschen angefangen haben, bergzusteigen. Ja, ist fürchterlich anstrengend, aber ich weiß, ich habe das Gefühl, ich mache Fortschritt, ich komme zum Gipfel, das Ganze macht Spaß, ich komme in den Flow-Zustand hinein und es macht Freude am Ende des Tages.
Und lassen Sie mich raten, das am besten ohne Handy.
Ganz genau.
Ohne nebenbei noch einen Podcast zu hören oder noch mit jemandem zu telefonieren oder Musik zu hören, sondern einfach nur bewegen.
Ganz genau, ganz genau. Sie kommen in diesen Zustand der Naturverbundenheit hinein. Gibt es auch sehr interessante Studien, die sagen, je mehr Zeit Sie damit verbringen, natürliche Geräusche zu hören, reduziert sofort den Stresslevel.
Wunderbar. Ich darf Sie jetzt kurz unterbrechen und Herrn Dr. Boris Bornemann verabschieden. Er hat heute noch Termine und ich danke Ihnen auf alle Fälle, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben, diese eine Stunde für uns da waren. Danke für Ihre Expertise
und ich danke Ihnen.
Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Und wir reden gleich weiter über Nichtstun, warum das so gesund ist und Langeweile, die glücklich macht, hier bei Dienstags direkt. Wir haben gelernt, dass Meditation ein Weg ist, dem Stress zu begegnen. Und darüber spreche ich jetzt mit Holger Lieberenz. Er ist Lehrer für Yoga und Meditation in Dresden. Einen schönen guten Abend, Herr Lieberenz.
Ja, schönen guten Abend.
Holger, Sie lehren neben Yoga auch Meditationstechniken. Welche Kraft liegt denn Ihrer Meinung nach im Innehalten?
Oh, eine ganz große Kraft. Eine ganz wunderbare Kraft, nämlich die Kraft mal einfach Pause zu machen, sich rauszunehmen, dem Körper, der Psyche und dem Verstand Zeit zu geben, sich quasi zu sortieren, zu regulieren, sagt man so. Genau. Mhm. Und das ist einfach total wichtig, weil sonst ist irgendwann Schluss im Hamsterrad.
Und warum reicht denn nicht einfach, sich auf die Couch zu legen?
Weil man sich, wenn man sich auf die Couch legt, in der Regel eher in so eine Abschaltung reingeht. Ne? Also das kommt dann eher so in einem Ausruhen und einem Schlafen gleich. Das ist auch gut, aber es ist ein anderer Bewusstseinszustand. Das ist ein Zustand, in dem wir eher uns rausnehmen aus allem. Mhm. Das ist aber kein bewusstes Bearbeiten von dem, was so gerade hochkommt. Ne? Und das ist Meditation. Ne? Meditation ist in der klassischen Definition das zur Ruhe kommen der Gedanken im Kopf, im Geist, im Verstand. Das braucht halt so ein paar Techniken, weil ansonsten drücke ich es einfach weg. Ne? Da kann ich genauso auch ein Bier aufmachen oder den Fernseher einschalten. Dann drücke ich es genauso weg. Ne? Oder ich bin halt einfach total schlapp jetzt. Ich lege mich hin und schlafe irgendwann ein. Da braucht der Körper gerade Schlaf. Dann schaltet der im Gehirn einen anderen Zustand. Kann er sich auch ausruhen. Ne? Aber ich kann das auch ganz bewusst machen.
Und wie funktioniert denn Meditation? Das ist ja immer so ein großes Geheimnis. Also wenn jemand sagt, ich meditiere, dann denke ich mir, ja, was macht er denn jetzt eigentlich?
Wenn das so leicht zu erklären wäre, dann würde es kurze Bücher drüber geben, aber die Meditationsbücher sind in der Regel alle super, super, super dick und funktionieren tut das am ehesten über die Selbsterfahrung. Einfach ausprobieren, machen, sich hinsetzen, zur Ruhe kommen, atmen, sich beobachten, ne, den Körper, den Atem, den, ne, die Gedanken, den Geist, die Gefühle, einfach beobachten, gucken, was passiert. Also Meditation ist nicht alles ausblenden, alles wegkriegen. Ne, es geht nicht darum, dass es aufhört. Es geht darum, dass es sich klärt und löst. Und dass ich dann in einen Zustand reinkomme, in dem ich mich einfach gut fühle. Und zwar im wahrsten Sinn, ich fühle mich und zugleich fühle ich mich gut. Ne. Das ist ein Zustand, den kann man ganz schwer jemandem beschreiben, der das so noch nicht erfahren hat. Aber es lässt sich wirklich relativ gut und leicht erfahren. Also geben Sie mir 10 Minuten Zeit mit einer kleinen Gruppe von Leuten und die Hälfte davon hat es gespürt.
Und was passiert dabei im Körper?
Da passiert unglaublich viel. Das Nervensystem kann sich entspannen, kann Umschaltimpulse kriegen, kann aus dem Stress rausgehen. Mittlerweile weiß man, dass es eben nicht nur um Parasympathikus und Sympathikus geht. Das Nervensystem ist viel komplexer aufgestellt. Es gibt viele Zustände, die eher in eine Starre gehen, in die Depression, in eine Abspaltung, in ein Bedrohtfühlen und, und. Und das ermöglicht die Umschaltimpulse. Der Körper kann sich neu einsortieren, kann sich neu finden. Mit dem gesamten Nervensystem, mit dem Gehirn. Und das passiert einfach. Das kann man auch mit entsprechenden Gehirnscans nachweisen, dass das passiert. Und das passiert unter Umständen relativ schnell. Und für jemanden, der es erlernt hat, kann das dann, da reicht manchmal, sich einfach mal eine halbe Minute rauszunehmen, zu atmen, in die Konzentration zu gehen und dann fährt das ganze System wieder in einen anderen Modus rein. Mhm. Dann bin ich eben nicht mehr gestresst, dann reagiere ich nicht mehr über, sondern ich kann mich wirklich fühlen und kann mich mitteilen. Genau.
Und haben Sie vorhin gerade gesagt, geben Sie mir 10 Minuten und die Hälfte der Teilnehmer wird es spüren. Was ist mit der anderen Hälfte?
Die andere Hälfte ist in sich noch so konfiguriert und unruhig und gestresst, dass ich es einfach nicht wahrhaben will. Also es gibt so Teile in uns, die kämpfen dann dagegen. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie zu Hause sitzen und denken, jetzt will ich mal zur Ruhe kommen, jetzt würde ich mir gerne mal eine kleine Auszeit nehmen, dann gehen so diese Gedanken los. Ich müsste nur runterschaffen, ich müsste das machen, ach und anrufen wollte ich da auch noch und. Also es kommt immer diese Agenda im Kopf und es fällt einigen wirklich schwer aus dieser Agenda, aus diesem Hamsterrad auszusteigen. Und meistens ist es dann, wenn man noch nicht mal gemerkt hat, dass man in einem Hamsterrad drin ist. Also die erste Erkenntnis ist, ich bin im Hamsterrad drin. Und bei den meisten passiert das tatsächlich über entsprechenden, es geht nicht mehr. Ich funktioniere im Beruf nicht mehr, ich funktioniere in der Beziehung nicht mehr, mein Körper reagiert inzwischen. Mhm. Ich reagiere körperlich auf das, was passiert. Das ist dann so ein wirkliches Warnsignal. Und wenn ich dann begreife, ich bin in einem Hamsterrad, dann kann ich verstehen, wie komme ich aus dem Hamsterrad raus. Solange ich nie verstehe, dass ich da drin bin, dann fühle ich mich, habe ich das Hamsterrad zu meiner Wohlfühlzone gemacht. Und da bin ich auch nie bereit, es zu ändern.
Und wie lange braucht denn jetzt die zweite Hälfte, die sich damit schwer tut, um das zu erlernen? Oder ist das einfach jetzt so ein Prozentsatz, wo Sie sagen, ist halt so?
Ja, es ist jetzt nicht meine Aufgabe. Ich bin Lehrer, ich biete was an, ich mache eigentlich Service. Mhm. Also wer das gern lernen will, kommt zu mir. Und in der Regel gelingt uns das dann gemeinsam. Dass die Gruppe spielt eine wirklich große Rolle dabei. Also Meditation ist relativ schwierig, im 1:1 zu vermitteln. Es braucht immer eine gewisse Gruppe dafür. Mhm. Dann geht es einfach leichter, hat eine andere Dynamik. Und für wen es halt noch nicht dran ist, ist es halt noch nicht dran. Dann passiert es halt irgendwann. Also irgendwann ist das Bedürfnis einfach da. Das ist wie mit vielen Dingen. Das ist genauso wie mit einem Kettenraucher. Ne, wann hört er jetzt auf zu rauchen? Mhm. Vielleicht kommt irgendwann der Impuls. Aus welchem Grund auch immer, weil der beste Kumpel gestorben ist oder weil die Frau immer wieder sagt, du stinkst oder was auch immer. Mhm. Sorry. Also es gibt diesen Impuls. Es gibt den Impuls, ich will jetzt da aufhören. Und dann höre ich auf. Und ein Teil hört halt nie auf. Ne?
Nun gibt es diese Yoga- und Meditationstechniken so lange noch nicht. Ne? Also wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückblicke, da war das so noch kein Thema. Wie haben Sie denn dazu gefunden?
Also dass es das so noch nicht gab, ist natürlich nicht so, weil das sind teilweise
es war nicht so
super
populär.
Gerade,
es war nicht so populär.
Es war jetzt hier im Westen nicht so populär, das stimmt. Wie habe ich dazu gefunden?
Im Osten,
genau. Ja, schön, ich bin schon integriert, ich nehme es schon als westliche Welt wahr. Ja, wie habe ich dazu gefunden? Eigentlich schon auch aus dem Bedürfnis raus, dass ich gemerkt habe, das muss irgendwie mehr geben. Und tatsächlich war es dann der Moment, dass es mir mal nie wirklich so gut ging. Ich hatte eine Zeit, wo war ich irgendwie total dick, habe mich überhaupt nie wohlgefühlt im Körper, habe mich mit mir selber nie mehr wohlgefühlt. Mhm. Bin in ein Fitnessstudio gegangen, habe gedacht, ich muss jetzt ein bisschen trainieren. Und in diesem Fitnessstudio gab es einen Yogakurs. Und da bin ich einmal hingegangen und habe sofort gewusst, das ist mein Ding. Und dann habe ich so 3-4 Jahre erstmal nur Yoga gemacht, also Atemtechniken und Körperübungen. Mhm. Und dann kam die eigentliche Masterclass im Yoga, ist Meditation. Im Grunde genommen im klassischen Yoga sagt man auch, die ganzen Körperübungen und die Atemtechnik bereiten dich darauf vor, dass du irgendwann wirklich meditieren kannst und einfach in der Stille da bist. Mhm. Genau, und das war so der Weg. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wie geht das mit der Meditation? Bin überhaupt nie reingekommen. Dann habe ich mich für ein Vipassana-Retreat angemeldet. Das ist so eine Geschichte, wo man 10 Tage in eine Schweigemeditation geht. Da sitzt du 10 Tage nur da und machst nichts. Das hat mich ein paar Tage unfassbar herausgefordert und genervt. Aber es hat hinten raus was gemacht. Ich habe wirklich eine Menge begriffen, gelernt, gespürt. Mhm. Und ich bin da als ein anderer Mensch wieder weggefahren. Und das war gut.
Genau. Ich bin sehr dankbar für. Wissen Sie was, es beruhigt mich ja fast ein bisschen, dass Sie auch so am Anfang Ihre Schwierigkeiten hatten. Wenn ich nämlich ganz ehrlich bin, habe ich das mit dem Yoga auch schon mal probiert und es hat mich nicht erreicht. Es hat mich eher befremdet. Wissen Sie, wenn dann jemand plötzlich Om sagt oder so oder Klangschalen, das konnte ich alles nicht so richtig ernst nehmen. Und ich habe dann aber auch meins gefunden, das war jetzt nicht Yoga, sondern es ist Pilates. Ich will nur damit sagen, dass es diese Hürden geben kann. Sie haben sie überwunden, ich noch nicht.
Ja, alles völlig okay. Ne? Jeder geht da so seinen eigenen Weg und das ist alles gut. Und das heißt nicht, dass das der Weg ist, der immer so weitergeht. Ich weiß auch nicht, ob ich das in 10 Jahren noch genauso weitermache. Hm. Selbst in den 10 Jahren, wo ich es jetzt mache, hat sich es immer wieder weiterentwickelt. Ich arbeite mittlerweile persönlich mit ganz vielen anderen Meditationstechniken, dynamischen Meditationstechniken, im Bewusstsein, im Atem. Also das ist jetzt nie nur, dass man sagt, das ist jetzt Meditationsschalter an, so ist es. Da gibt es eine riesen Palette von Möglichkeiten und von Farben und von Schwingungen. Das ist wunderbar.
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen jung und alt?
Ja, das ist eine total schöne Frage. Da freue ich mich richtig drüber. Tatsächlich würde ich sagen, nein, weil ich habe in meinen Yogakursen 14, 15, 16-jährige Töchter in der Regel dabei, die einfach bei der Mama mitgekommen sind, die total einsteigen, die es total großartig finden. Mhm. Also die Spanne geht bei mir in den Kursen von, sage ich mal, 14, 15 bis 70. Und es ist gleichermaßen, also es ist die Begeisterung und die Möglichkeit, sich selber zu regulieren und hinterher mit einem Leuchten in den Augen und einem Gefühl von Glückseligkeit und einer Verbindung zu sich selber da wieder rauszugehen, das ist altersunabhängig. Das finde ich total schön.
Und gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Ja, auf jeden Fall. Also Männern tut's mindestens genauso gut wie Frauen. Ich würde sogar sagen, teilweise noch besser. Aber für die ist es schwieriger reinzusteigen. Also denen fällt es halt schwerer, da irgendwie so mit einem Schamgefühl oder was auch immer, mit was machen die da, gucken die mich da alle an. Also die Männer legen sich am Anfang sowieso immer in die letzte Reihe, damit sie ja keiner sieht. Aber spätestens nach 2-3 Stunden sind die gut drin. Ich habe auch viele, die als Paare mittlerweile kommen, Frauen, die ihre Männer dann mitgebracht haben. Also da ich selber auch eine sehr, ja, durchaus kernige Art und Weise habe, Yoga anzuleiten, sind bei mir generell relativ viele Männer. Also bei mir sind in Klassen meistens so halbe-halbe. Und da bin ich total froh drüber, weil ich weiß, dass vielen anderen Yoga-Studios größtenteils Frauen sind. Mhm. Und ich finde es aber total schön, wenn die Power von beiden da ist, männlich und weiblich.
Ist denn dieses alte Sprichwort, das wir alle kennen, in der Ruhe liegt die Kraft, ein passendes Schlusswort?
Ja, auf jeden Fall. In der Ruhe liegt, und also die Kraft ist vielleicht nicht so, in der Ruhe liegt ganz viel Kraft, das würde ich so sagen. Nicht nur mit die Kraft, weil es gibt viele verschiedene Formen von Kraft, aber also eine wirklich große, tiefe Kraft für uns liegt auf jeden Fall in der Ruhe.
Sie sind ein bisschen ansteckend, muss ich sagen.
Ja, gerne. Auch das ist mein Job. Also das ist ja auch Begeisterung. Es geht auch um Begeisterung.
Okay.
Ja, klar.
Die spüre ich jetzt ein bisschen. Das nehme ich jetzt mit.
Schön.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Herr Lieberenz, schöne Grüße und alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Hier ist Dienstags direkt bei MDR Sachsen und herzlich willkommen jetzt Katrin Tominski aus unserer Redaktion mit den Fragen und Anregungen unserer Hörerinnen und Hörer, warum Nichtstun gesund ist und Langeweile glücklich macht. Was haben unsere Hörer dazu gesagt?
Ja, wir haben ganz verschiedene Rückmeldungen. Und erstmal hat sich Bärbels Schüler aus Thüringen gemeldet. Sie lässt vor allen Dingen schöne Grüße an dich ausrichten.
Weil ich aus Thüringen komme.
Weil du aus Thüringen kommst. Sie hat sich sozusagen die Zeit genommen, im Nichtstun einfach kurz mal hierher zu schreiben und dir schöne Grüße auszurichten.
Dankeschön.
Dann hat uns Carla Weiß geschrieben. Und sie sagt, sie glaubt, sie hat das von ihren Vorfahren geerbt, dass sie sich sehr für viele Dinge interessiert. Und wenn sie einmal Zeit hat, nichts zu tun, dann setzt sie sich hin und erinnert sich an die ganzen schönen Erlebnisse im Urlaub mit dem Zeppelinflug, auf Konzerten oder wie sie mit dem Oldtimer gefahren ist oder auch sämtliche schöne Kulturereignisse, die sie erlebt hat. Und das ist für sie ein ganz besonderer Wert, einfach mal anzuhalten, nichts zu tun und an diese tollen, schönen Erlebnisse zu denken.
Da frage ich doch gleich mal den Herrn Kohls. Ist das empfehlenswert, an Vergangenes zu denken, an die schönen Sachen, die ja sowieso immer nur übrig bleiben?
Absolut, ja. Wenn sie da sind und wenn sie übrig bleiben, dann auf jeden Fall. More power to you. Go for it. Die schönen Ereignisse sind immer eine Erinnerung wert.
Katrin, was gibt's noch?
Ja, und dann hat uns Jürgen aus Gera angerufen. Er hat früher in der Pflege gearbeitet und er sagt uns Folgendes.
Also mein Name ist Jürgen aus Gera. Ich komme dort her, wo die Frau Peschke herkommt. Die ist in Gera geboren. Was den Stress angeht, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich auf Arbeit Stress hatte. Wir hatten eigentlich nie welchen. Jedenfalls ist mir das nicht aufgefallen. Also ich kann das jetzt nicht sagen. Aber ob Atemübungen reichen, ja, vielleicht bei manchen schon, aber wie gesagt, als auf Arbeit hatte ich nie Stress. Weil ich glaube, ich habe bloß zwei Arme und zwei Hände und mehr geht nicht. Ich habe mir nie zwei Bewohner gleichzeitig gemacht. Aber ich kann ja nicht so lange das sehen, bis das fertig ist. Und da habe ich gesagt, ich nehme erstmal die Mitbewohnerin und dann komme ich wieder zu Ihnen und das ging alles wunderbar.
Also eine echte Rarität. Herr Kohls, haben Sie sowas schon mal gehört, dass jemand sagt, ich hatte noch nie Stress?
Häufiger, ehrlicherweise. Also es ist nicht so selten. Und wir trennen in der Psychologie oder in der Stressforschung immer zwischen Belastung und Beanspruchung. Das eine ist, die Belastung ist das Objektive, ja, und die Beanspruchung ist das Subjektive. Stellen Sie sich vor, ein 100-Kilo-Kerl hebt einen Stein hoch von 25 Kilo. Das belastet ihn nicht so, wie wenn es beansprucht ihn nicht so, wie wenn es eine vielleicht 50 Kilo schwere Frau tut. Und so ist es, ähnlich ist es halt mit dem Stress auch. Ja. Das, was zum Teil auf uns objektiv einwirkt, was da an Arbeitsladung an allem da ist. Das ist das eine. Wie das empfunden wird, ist das andere. Und wenn der Hörer eben sagt, er hat keinen Stress gehabt, dann kann das durchaus so sein. Das ist super. Also das spricht dafür, dass er intrinsisch motiviert ist. Großartig. Allerdings muss man dazu sagen, was wir häufig halt leider auch haben, ist, dass Leute nicht in der Lage sind, ihre Stresssignale überhaupt noch wahrzunehmen und die überhören oder sie auch aktiv lernen zu überhören. Und das führt halt dann dazu, dass sich leider häufig chronische Erkrankungen entwickeln, bis hin zu Herzinfarkt, Bluthochdruck, Schlaganfall und so weiter und so fort. Und
Herr Kohls, das ist ein gutes Stichwort, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Bitte. Die Symptome, also woran merke ich, dass das definitiv vom Stress kommt? Welche Symptome gibt es da?
Naja, also es wurde ja vorher bereits in der Sendung genannt, wir haben eine kurzfristige und langfristige Stressachse. Das eine hängt mit dem Adrenalin zusammen, das andere mit dem Cortisol. Was macht das Adrenalin, wenn es in uns reinschießt? Ja, wir kriegen feuchte Finger, die Pupillenweite verändert sich, unsere Haare stellen sich auf vor Schreck im wahrsten Sinne des Wortes und unser Herzschlag nimmt zu. Der Körper, mit anderen Worten, der Körper stellt Energie zur Verfügung, damit wir mit der Stresssituation lernen umzugehen. Das ist alles schön und recht. Der Punkt ist, wenn dieser Stress irgendwann chronisch wird, ja, dann und sich chronifiziert, dann kommt irgendwann dieses Hormon Cortisol ins Spiel. Wir kennen das als Cortison. Drückt auf das Immunsystem drauf. Ja, das ist nebenbei gesagt genau der Grund, warum wir nach 3 Tagen im Urlaub in Mallorca auf der Nase liegen mit einer fetzen Grippe, weil wir halt an die Kante hin gelebt haben und dann alles losgelassen haben und dann entgleist das System. Das haben wir ganz, ganz häufig. Und zu lernen, so auf seinen Körper zu hören, zu fragen, wie schaut es denn gerade aus, das ist nicht ganz einfach. Aber ich habe vorher noch einen Punkt gesagt, an dem man es, glaube ich, ganz gut merken kann. Das ist, sich ehrlich die Frage zu stellen, wie habe ich denn geschlafen? Ja, und zwar nicht die letzten 2, 3, 4, 5 Tage. Dann haben Sie einen ganz guten Indikator dafür, wo Sie gerade stehen.
So viel erstmal dazu. Herr Schüle, können Sie uns ganz kurz nochmal auf die Frage antworten, ob Sie schon mal jemanden erlebt haben, wie unseren Hörer gerade, der gesagt hat, ich habe noch nie Stress gehabt?
Habe ich schon erlebt, allerdings ist das lange her.
Wie gehen Sie als Philosoph damit um?
Na, ich frage mich tatsächlich, also wir haben jetzt über Stressreduktionsmechanismen gesprochen, wie Meditation, finde ich absolut richtig. Ich frage mich ja, wie könnten wir als Gesellschaft, politisch, gesellschaftlich irgendwie dafür Sorge tragen, dass es erst gar nicht so weit kommt, dass wir alle individualistisch gucken müssen, dass wir irgendwie unsere Meditationsübungen machen. Also da kann man ja drüber diskutieren mal. Wird ja auch gemacht. Also es gibt diesen Stichpunkt Zeitpolitik heißt das. Wie können wir mit einer eventuell 4-Tage-Woche und so weiter arbeiten? Also ich finde, darüber könnte man sich Gedanken machen und eine Anregung, die ich immer wieder jetzt in den letzten Minuten auch hatte, ist, wir brauchen wieder Rituale, also viel mehr Rituale. Wenn Sie nur mal allein an das Gebet denken, wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo es nicht mehr allzu viele Menschen gibt, die beten, schätze ich jetzt mal, wobei ich die Zahl nicht genau weiß, aber das Gebet ist ja auch so etwas, ne? Da gehe ich in mich und ich suche Kontakt zu etwas über mir. Und Rituale, die andere Religionen eben auch haben, das fehlt uns ja eigentlich total. Also insofern Sorge tragen dafür, dass wir gar nicht erst so weit kommen, um Stress empfinden zu müssen und so ein Stück weit vielleicht Rituale, Sport, Vereine und so weiter einzuführen.
Lassen Sie uns eine Sekunde innehalten. Wir reden gleich weiter über Nichtstun und Langeweile und warum Sie gesund sind und uns glücklich machen hier bei Dienstags direkt. Christian Schüle, der Philosoph und Autor, der heute bei uns zu Gast ist, sprach gerade von Ritualen. Und da habe ich gedacht, das ist genau der richtige Moment, wo wir auf Sarah Küttner kommen. Sarah Küttner ist heute bei uns, bei mir im Studio. Sie ist Influencerin, nennt sich Ossi Lienchen, ist Mutter und Krankenpflegerin und hat ihren Job in der Pflege, raten Sie, genau wegen Stress aufgegeben. Sarah, was war da so stressig, dass es so weit ging, dass Sie gesagt haben, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich mache Schluss?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich beneide jeden, der von sich behaupten kann, er hat Stress noch nie erlebt. Könnte ich von mir nicht behaupten. Ja. Ich bin auch der Meinung, das gibt es nicht. Es ist immer eine Sache, wie man mit Stress umgeht. Und an meinem Beispiel Klinik, ich habe 16 Jahre als Krankenschwester gearbeitet, war 11 Jahre davon in einer großen Klinik in Dresden, in der Notaufnahme auf Intensivstation. Wir können uns, glaube ich, alle vorstellen, wenn wir dort Notfälle haben, dass das automatisch an Stress gekoppelt ist. Und das macht natürlich was mit einem Menschen. Das geht auch tatsächlich nur zu wuppen mit einem sehr, sehr guten Team, wo man sich einfach den Humor trotz allem Stress noch bewahren kann, miteinander trotzdem noch lachen kann. Aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, dieser Stress lässt sich nicht immer regulieren. Und wie ich schon sagte, das macht was mit einem Menschen. Und das war für mich irgendwann auch der Grund. Ich habe gemerkt, ich verändere mich. Das ist nicht mehr den Job.
Was haben Sie da genau gemerkt? Also, dass Sie gesagt haben, das ist nicht mehr richtig so.
Ich bin zum Teil nach Hause gegangen, habe zwar für mich sagen können, ich habe mein Bestes für den Patienten gegeben, aber das waren immer Selbstzweifel. Habe ich wirklich auch alles getan? Man hat an mir selber gemerkt, ich bin total gereizt. Auf die einfachsten, banalsten Sachen bin ich wie eine V1 zum Teil hochgegangen. Und für mich, wenn man in sich selber reinhört, merkte man einfach, das liegt an dem ganzen Stress. Man hat nie irgendwie mal die Möglichkeit gehabt, gerade auch im Schichtsystem mit wenig Schlaf mal runterzukommen.
Und meistens wirkt sich das ja auch auf zu Hause aus, ne?
Definitiv.
Wie war das? Was hat Ihr Kind gesagt? Hat es auch gemerkt, Mama, mit dir stimmt was nicht?
Die war da noch sehr, sehr klein. Die hat das so extrem gar nicht mitbekommen tatsächlich. Als ich dann aus der Klinik raus bin, war sie 3 Jahre. Ich denke schon, dass ab da bewusst ein Kind das schon wahrnimmt. Und ich würde im Nachgang für mich und meinen Familienalltag auch wirklich sagen, dieser Break raus aus der Klinik, war das Beste, was ich hätte für mich machen können.
War das Ihr Verstand, der das gesagt hat? Oder hatten Sie Angst, dass Sie krank werden?
Ich wurde von meinem allerbesten Kumpel gefragt, ist es das, was du dein Leben lang machen willst? Hm. Die Frage konnte ich noch, wie er sie ausgesprochen hat, mit Nein beantworten.
Hatten Sie schon was Neues oder haben Sie einfach gesagt, so Feierabend?
Tatsächlich, ich bin mit 16 in meiner Ausbildung, habe ich schon während meiner Lehre gemerkt, irgendwas entwickelt sich genau in die Richtung, wo ich mir definitiv nicht vorstellen kann, mein Leben lang in dem Job zu arbeiten. Vor 13 Jahren habe ich dann irgendwann beschlossen, mir nach und nach was im Social Media aufzubauen. Vor 13 Jahren wurde man noch dafür ausgelacht, als man gesagt hat, man verdient irgendwann mit Instagram Geld. Heute ist es tatsächlich so, dass ich mit Social Media mein Geld verdiene.
Okay, bevor wir zu diesem stressigen Job kommen, wollte ich nochmal zwischendurch fragen, was haben Sie denn eigentlich getan in der Zeit, wo Ihnen klar wurde, mir geht's nicht gut, das liegt am Stress, ich habe Angst, krank zu werden, ich will das so nicht weiter tun. Was haben Sie gegen den Stress getan? Hatten Sie, alleinerziehende Mutter, hatten Sie überhaupt Zeit, sich darum zu kümmern?
Tatsächlich, so verrückt wie das klingt, bin ich damals von der Notaufnahme auf Intensivstation gewechselt, einfach weil der Personalschlüssel dort deutlich höher war. Das heißt, man hatte nur zwei Patienten. Im privaten Umfeld war das so das Klassische, ich mache jetzt mehr Sport, ich versuche irgendwie auf meine Ernährung zu achten, geregelte Schlafenszeiten. Aber das sind alles nur so Momentdinge, die mal kurzfristig funktionieren, aber auf längere Sicht definitiv nicht. Es muss ein generelles Umdenken und ein in sich hineinhorchen stattfinden, um da wirklich was zu ändern.
Machen Sie jetzt auch dem System einen Vorwurf oder
ich glaube,
sich selbst, dass Sie den falschen Job gewählt haben?
Nein, der Beruf Krankenschwester ist ein wunderschöner Beruf und der ist total wichtig. Es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Das Ganze drumherum macht den Beruf eigentlich so unattraktiv. Der Beruf an und für sich, das habe ich nie bereut, dass ich den gelernt habe. Hilft mir auch jetzt noch weiter, das Wissen. Ja.
Jetzt sind Sie im nächsten offensichtlich stressigen Job gelandet. Wir alle wissen, Social Media, das bedeutet 24/7 ja, up to date zu sein und immer zu gucken, was läuft. Und was haben Sie denn aus Ihrer Entscheidung, einen Job wegen Stress aufzugeben für den nächsten Job und für diesen stressigen Job auch gelernt? Was machen Sie heute anders?
Prinzipiell muss ich meinen Vorrednern zustimmen. Man wird älter, man lernt definitiv dazu. Und ich habe über die ganzen Jahre für mich gelernt, auch einfach mal in mich hineinzuhorchen, mal kurz innezuhalten, tief durchzuatmen und zu überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich und was läuft gerade schief? Und dann versuchen, quasi da so ein bisschen einzulenken. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht immer funktioniert. Aber ich habe mir schon feste Rituale gesetzt.
Was sind das für Rituale?
Also zum einen habe ich ein Diensthandy. Das heißt, alles, was beruflich mit Social Media zu tun hat, kann ich abends weglegen, kann ich am Wochenende weglegen und entscheide für mich selber, wann ich drauf schaue.
Das ist ja auch so eine Sache, ne? Das sagt man immer so, ich entscheide für mich selber, wann ich drauf schaue. Das ist ja gerade das, was viele Menschen nicht können.
Ja, das musste ich lernen, das musste ich schmerzhaft lernen. Ich bin ein absoluter Planungsmensch, also das heißt, ich überlege am Vorabend, wie wird Pi mal Daumen der nächste Tag ablaufen, Kind früh wecken, in die Schule bringen, was steht danach an. Aber, und das ist auch ganz, ganz wichtig, sich mit diesen Plänen und To-Dos nicht unter Druck setzen. Spontanität gehört immer dazu. Es ist total wichtig, das auch einfach zuzulassen und zu sagen, pass auf, es lief jetzt gerade nicht so nach Plan, aber es gibt immer einen Plan B und einen Plan C und es geht immer weiter. Und das versuche ich mir wirklich auch immer wieder vor Augen zu halten. Auch der Tag geht irgendwann rum, mag er noch so stressig sein, aber sich da irgendwie verrückt zu machen, ja, der To-Do-Punkt ist halt nichts geworden. Dann ist es so, dann wird es einen Tag später.
Kennen Sie das Gefühl, also Sie führen ja offensichtlich eine imaginäre To-Do-List oder schreiben Sie alles auf regelrecht? Oder
nee, das läuft alles so ein bisschen imaginär,
Kennen Sie das Gefühl, wenn man eine To-Do-Liste abgearbeitet hat, dass man danach eigentlich gar nicht zufrieden ist?
Nicht mehr. Ich kenne es, ja.
Weil das nächste schon wieder kommt. Also genau. Man kann keinen Haken dran machen.
Das meine ich mit, man muss es einfach auch mal zulassen. Das Leben spielt halt, wie es spielt. Man kann sich gewisse Dinge planen, aber nicht alles ist planbar. Und wenn man sich dann diesen Stress on top setzt, oh, jetzt muss ich noch das machen, das Bad muss noch gemacht werden. Das wird nichts. Das endet in einem Kreislauf, der einfach nur stressig ohne Ende ist.
Herr Kurz, was raten Sie denn? Ich sage jetzt mal den Patientinnen, die sagen, die dasselbe vielleicht feststellen, wie ich jetzt gerade beschrieben habe, dass man, wenn man eine To-Do-Liste abgearbeitet hat, doch nicht zufrieden und glücklich ist.
Naja, was rate ich denn?
Kennen Sie das? Ist das neu für Sie? Oder,
Nö. Also ich bin kein Freund von Listen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mir immer die wichtigsten Dinge im Kopf zu merken. Aber ich kann gut nachvollziehen, ich habe schon auch meine Listen, so ist es nicht. Aber ich glaube, Listen und Struktur, das ist ja der Wunsch, der hinter der Liste steht, sind was ganz Wichtiges, ja, keine Frage. Aber wenn man das Ganze sozusagen überzieht, ja, dann wird aus einer Stärke eine Schwäche. Und das sehen wir halt bei Leuten, die häufig in so eine Überkontrolldrang hineingehen, dass ihnen das irgendwann nicht mehr gut tut. Ne? Und dann ist dieses Gefühl, dieses Tickbox, das führte dann zu keinem großen Dopaminkick und dem Glücksgefühl, sondern ich weiß nur, jetzt kommt die nächste und dann bin ich wieder Liste an Liste, bin ich in meinem Listenhamsterrad drin. Und ich glaube, das ist halt etwas, was jeder für sich selber nur erkennen kann. Wie viel Struktur tut mir gut und an welchem Punkt muss ich halt nochmal sagen, liebe Liste, jetzt lege ich dich mal weg und schau mal, was das Leben so bringt. Und wie wir alle wissen, das ist ja auch das Schöne am Leben, ja, und dieses anarchische Moment darin, es ist halt nicht völlig planbar und ich glaube, das ist auch sehr, sehr, sehr gut.
Ist denn da drin nicht auch eine Chance? Also ich denke mir, To-Do heißt ja, das ist eine Pflicht, die ich mir auferlege. Da ist ein Druck dahinter, ein Zwang, ich muss das tun. Ja. Wenn man die To-Do-Liste einfach mal verkürzt und sagt, nu, ich mache jeden Tag einfach nur drei Dinge, die wichtig sind und nicht irgendwie drei Seiten lang mit 25 Punkten, sondern einfach nur drei. Ob das dann nicht vielleicht viel besser ist? Und der zweite Gedanke, wir haben jetzt über Stress gesprochen, auch da rein sprachlich kann man doch erkennen, ich mache mir Stress, ja, oder du machst dir Stress. Also man macht sich den Stress ja auch selber, also wieder zurückzufinden so zu so einer Souveränität im Umgang mit der eigenen Zeit.
Dann antworte, wenn mir jemand sowas sagt, dann sage ich immer, ja, wer soll es denn sonst machen?
Was machen? Also die To-Do-Liste jetzt abarbeiten?
Naja, oder? Also das, was Sarah gerade gesagt hat, also das Bad machen oder den Keller oder das Laub draußen oder das Brot ist alle.
Ja, vielleicht muss man nicht alles am selben Tag machen, sondern man kann es ein bisschen dehnen. Gutes Bad sollte man zwei, dreimal die Woche putzen, das wissen wir alle. Vielleicht ist das immer die Nummer eins auf der To-Do-Liste, aber ja, bewusst etwas zu reduzieren vielleicht, würde ich sagen.
Vielleicht ist ja eine To-Do-Liste einfach auch Punkt eins zu verstehen, dass das nicht zwangsläufig eine Liste sein muss, die ich an Tag XY abarbeiten muss, sondern dass das einfach so ein kleiner Ablauf ist, der zum Beispiel mir als alleinerziehender Mama total hilft. Diese To-Do-Liste, die ich mir im Kopf mache, das ist nicht gleichzeitig die Liste mit Punkten, die ich am nächsten Tag abarbeite. Es ist einfach so ein kleiner Wochenplaner. Was steht an? Was lege ich mir auf welchen Tag? Dass eben die Tage an und für sich entzerrt sind. Und das ist meiner Meinung nach für mich das Verständnis für meine persönliche To-Do-Liste. Mir geht es da nicht darum, ich muss morgen diese 5 Punkte abarbeiten, sondern ich plane weitsichtig, um mir bewusst Tage zu entzerren.
Sarah, wie entspannen Sie eigentlich? Gehen Sie jetzt zur Meditation, zum Yoga, machen Sie Pilates oder gehen Sie laufen?
Ich habe mir jetzt fest in meinen Kalender einmal die Woche eingespeichert. Ich gehe zum Sport, habe mir jetzt eine 10er-Karte für die Sauna gekauft und gehe nach dem Sport zur Sauna. Ich habe es gestern umgesetzt.
Und wegen der Sendung heute?
Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich, weil ich für mich gemerkt habe, Sport ist in letzter Zeit einfach viel zu kurz gekommen. Das ständige aufs Handy geschaue, das irgendwie immer fixiert sein auf andere Sachen. Ich habe es bewusst als Auszeit genutzt und bin tatsächlich die Viertelstunde in der Sauna mit meinem Powernap weg gewesen und bin danach so erholt gewesen, dass ich mir sage, genial, das brauche ich nächste Woche gleich wieder.
Okay, also es hat beim ersten Mal schon was gebracht.
Ich gehe ja schon in unregelmäßigen Abständen zum Sport und weiß aber eigentlich für mich, das ist genau das Ventil, was ich brauche. Ich bin nicht der Mensch, der sich hinsetzt und sagt, ich mache jetzt eine progressive Muskelrelaxation und zack, ich bin entspannt. Ich brauche ähnlich wie Pilates erstmal so ein bisschen das Auspowern, um dann Stück für Stück runterzukommen.
Und das ist dann wieder der individuelle Weg, richtig, den man nicht planen kann, sondern den man einfach ausprobieren muss.
Genau.
Was raten Sie denn jungen Menschen im Umgang mit Social Media? Also es hat uns ja gefreut zu hören, dass die nächste Generation schon sehr viel vernünftiger zu sein scheint, hat Professor Kohls uns vorhin verraten. Aber gerade so, ich erlebe das auch bei meinen Kindern so zwischen 20 und 30, kann das manchmal wirklich in die, ja, eine Sucht sein. Was würden Sie den jungen Leuten sagen?
Tatsächlich kann ich all das unterschreiben, was Sie gerade gesagt haben. Und ich sehe in Social Media, so sehr ich Social Media liebe, eine ganz, ganz große Gefahr. Man muss bewusst für sich rausfiltern, was sind Informationen, die ich dort zum Teil ungebündelt bekomme, die mir und meiner mentalen Gesundheit nicht gut tun. Wenn wir in Social Media sind, es ist für mich, ich sage es immer liebevoll, so eine kleine Scheinwelt. Da ist eigentlich immer nur alles toll, die große Geburtstagsfeier, die große Hochzeit, die nächste Schwangerschaft, die Ernährung, hier ein Eiweißpülverchen, dort ein bisschen Schlafen und Salat und du fühlst dich fit.
Das haben Sie schön gesagt hier.
Das ist liebevoll meine kleine Scheinwelt. Und man muss wirklich Wissen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und dass das alles nur Momentaufnahmen sind. Das, was dort online gepostet wird, die Leute wollen sich natürlich im schönen Licht präsentieren.
Ich sage immer, es ist alles geschminkt.
Ja, es ist tatsächlich so. Man wird einige Accounts finden, wo auch mal die ehrliche Wahrheit kommt, aber im Großen und Ganzen sage ich immer liebevoll, es ist meine Scheinwelt.
Und wenn Sie
aber das erklären Sie mal im Gehirn, das nur 10 Jahre alt ist und viel Zeit am Handy verbringt. Das ist in
richtig.
Der Tat nicht ganz einfach.
Und da kann ich Ihnen sagen, ich habe eine mittlerweile 7-jährige Tochter und mein Kind weiß sehr wohl, was Instagram und TikTok ist. Mein Kind kennt aber vor allem auch die Gefahren und Risiken dahinter, weil meiner Meinung nach gibt es genau diese Aufklärung wahrscheinlich aus Stress und Zeitmangel in Schulen und in Kitas definitiv nicht. Das heißt, mein Kind wird zwangsläufig mit Social Media groß, schon Berufsweg meinerseits. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, als Elternteil aufzuklären.
Ja, absolut. Also bin ich hundertprozentig bei Ihnen.
Aber darf ich Sie mal fragen, als Wissenschaftler sozusagen, würden Sie denn plädieren für ein Handyverbot an Schulen zum Beispiel? Das ist ein politisch auch sehr umstrittenes Thema. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Also muss man da von außen eingreifen und sagen, das geht so nicht weiter, wir müssen da was tun? Oder würden Sie sagen, das muss quasi jedes Elternpaar mit dem Kind selber ausmachen?
Da habe ich mich im Sommer in die Nesseln gesetzt, als ich dazu mal hier...
Jetzt ist Herbst, machen Sie es nochmal.
Ja, dann mache ich es nochmal. Naja, also ich denke schon, dass wenn gewisse Dinge sich nicht mehr regeln lassen, dann braucht man einen Rahmen. Ja? Mhm. Und ich denke mal, nehmen Sie zum Beispiel in England, ein langes Thema, haben wir ein paar Jahre da gelebt, die Schuluniformen. Ja, das ist die Frage, nicht jeder bringt seinen eigenen Kleidungsstil mit, sondern es hat einfach auch dieses Moment, jeder hat eine Uniform an und das hat einen gewissen Sinn und Zweck. Und ich glaube halt, die Art und Weise, wie wir die Schulen strukturell überladen mit Erwartungen, die wir an sie richten, die können sie nicht erfüllen. Ja? Und ich würde insofern dafür plädieren, dass man schon mit einem, nicht negieren, aber mit einem graduellen Verbot und dann eben auch dem Ausschleichen desselben arbeitet. Aber ich glaube nicht, dass jeder in der Grundschule in der ersten Klasse ein iPhone 17 auf dem Tisch liegen haben muss. Und das bringt ja dann auch irgendwann die Frage der sozialen Gerechtigkeit mit sich. Was machen wir mit den Kindern, die eben keine Handys haben, die kein unbegrenztes Datenvolumen haben und so weiter und so fort. Und ich finde, gerade in den jüngeren, Jahren sollten die Schulen da ein Stück weit zumindest noch die Möglichkeit haben, einzugreifen.
Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Meine Herren, jetzt müssen wir noch Frau Küttner fragen, was sie davon hält.
Mein Kind wird definitiv die nächsten mindestens 2 Jahre kein Handy haben.
Und sie ist jetzt erste Klasse, wenn ich
sie
das richtig verstehe.
Sie ist jetzt in die erste Klasse gekommen, genau. Ja, ich finde es nicht sinnvoll, ein Kind im Grundschulalter mit einem Handy auszustatten.
Nun super, Frau Köttner, 100 Pro bei Ihnen. Aber ich meine, wie viele Eltern haben so eine Einstellung, Sie leben ja jetzt davon, wenn ich so sagen darf, ja. Aber wie viele Eltern haben genau die Einstellung, die Sie jetzt gerade beschreiben und sind auch bereit, den Kampf zu führen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das, was ich jetzt anhand von meiner Schule bzw. der Schule meiner Tochter beurteilen kann, ist definitiv so, Smartwatches und Handys sind verboten.
Ja.
Im Vergleich zu Erwachsenen ist es dann doch bei Kindern relativ leicht zu sagen, es ist verboten. Wie können wir denn jetzt mal auf die Schnelle mit Prack oder mit einem oder zwei oder vielleicht haben Sie noch mehr Tipps, den Erwachsenen helfen, die ja genauso von dieser Handysucht, von dieser Reizüberflutung betroffen sind, wie wir vorhin schon festgestellt haben, das besser in den Griff zu kriegen, weil das ist ja ein echtes Problem. Weil das ist ja letztendlich auch alles oder der Ausgangspunkt dessen, was wir heute gesagt haben, keine Zeit mehr, keine Lücken mehr. Wir greifen immer erst zum Handy und füllen alles mit digitalen Reizen.
Naja, wir sehen ja, das wurde vorher ja auch schon angesprochen, eine große Bereitschaft und Freude sehr, sehr vieler Menschen zum Beispiel in die Berge zu gehen, zum Wandern zu gehen. Das ist ja so ein Punkt, der ja auch auf ein Bedürfnis hindeutet, nämlich in die Natur zu gehen. Und das würde ich auch immer sagen, vielleicht schafft man es durch Anreize. Ich hatte vorher den Punkt des Rituals angesprochen, wozu auch Sportvereine gehören. Also wenn man es schafft, irgendwie in Menschen in den Sport zurückzubringen, in den Verein zurückzubringen, in eine soziale Gemeinschaft zurückzubringen, wo so ein Gerät gar keine Rolle spielt, sondern wo die körperliche Leistungsfähigkeit eine Rolle spielt. Ich glaube, das wäre mal ein wichtiger Punkt, dass wir nicht völlig abhängig werden von einem technischen Gerät und dann auch noch selber vereinsamen in unseren 4 Wänden.
Ich persönlich kann ja nur von mir sprechen, was mir hilft und das ist sich ganz klar auch vor Augen führen. Essenszeiten zum Beispiel, Frühstück, Mittag, Abend ist definitiv immer handyfrei. Einfach auch, weil meine Tochter es verdient hat, dass wir gemeinsam Familienzeit haben. In einem stressigen Alltag ist das einfach recht wenig. Was wir einfach auch gern mal machen, wir sind generell viel unterwegs, aber wir planen uns schon regelmäßig auch mal ein, ein kurzes Wochenende, Freitag bis Sonntag einfach mal wegzufahren. Ich habe das große Glück, meine Tochter macht gern Wellness mit mir, dass wir dann wirklich einfach auch mal unser Offline-Leben genießen. Generell ist es meiner Meinung nach auch eine ganz, ganz große Einstellungssache. Das heißt, seitdem ich mir gesagt habe, ich muss nicht immer sofort auf alles reagieren, habe ich mir den Stress genommen. Das heißt, ich muss nicht immer gleich auf die nächste WhatsApp-Nachricht antworten. Ich muss nicht immer auf jeden Instagram-Chat sofort reagieren. Die Welt dreht sich auch ohne diese Antwort weiter. Und ich antworte dann, wenn es passt.
Und trotzdem machen Sie diesen Job.
Ich liebe diesen Job. Ja. Es ist total kreativ. Mein gelernter Beruf als Krankenschwester hat da ganz, ganz, ganz viel Einfluss. Aber ich kann mir die Zeit größtenteils einteilen. Das heißt, ich habe bewusst Homeoffice-Tage mir eingeteilt, weil ich zu Hause einfach am entspanntesten bin. Ich plane mir die Content-Tage tatsächlich so, und da sind wir wieder bei meiner beliebten To-Do-Liste, wie entschlacke ich meinen Alltag? Ich plane mir es so, dass ich nicht 5 Content-Tage am Stück habe und dann gebündelt Content verarbeiten muss, sondern ich mache eins nach dem anderen. Und das ist für mich sehr, sehr hilfreich, und ich liebe Social Media. Aber wie gesagt, ich kenne die Risiken.
Herr Kohls, jetzt haben wir von Ihnen noch keine Tipps gehört. Pragmatisch. Ja, ja. Wissen Sie, mir hat mal ein Künstler gesagt, der auch dieses Problem hatte, ständig aufs Handy zu schauen und Social Media zu checken. Der hat gesagt, weißt du, pack doch einfach mal diese Apps auf die letzte Seite, ne, dass du ewig suchen musst oder so. Wo ich sage, kann ich jetzt leider auch nicht weitergeben, weil man wird dann ziemlich schnell empfinden. Verstehen Sie? Also
absolut.
Das hilft vielleicht 14 Tage und dann ist man ratzfatz auf der dritten oder vierten Seite und hat dasselbe Problem wieder. Das kann ich schon mal nicht weitergeben. Haben Sie was Besseres?
Naja, ich glaube, erstens, diese Fragen sind natürlich den richtigen. Der Schuster hat ja bekanntlich immer die schlechtesten Schuhe, und auch wir in der Wissenschaft sind ja auch immer mehr dazu übergegangen, auch auf Instagram, da bin ich nicht, auf Facebook bin ich auch nicht, aber auf anderen Kanälen zu sein, was übrigens auch sehr, sehr viel Druck erzeugt. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, sich einfach Auszeiten zu nehmen und sich lernen abzugrenzen. Ja, das berührt auch die ganze Frage, welche Informationen und welche Außenreize möchte ich auch zu mir durchlassen. Das ist ja durchaus eine Frage, die ich bewusst entscheiden kann. Geht auch um die Frage der Nachrichten, wie viele negative Nachrichten möchte ich hören, wann ist es eigentlich mal gut? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben auch, Zeiten oder Räume zu definieren, in denen das digitale Endgerät, sprich Handy, iPad, einfach mal weg ist, ja? Und Zeiten nur für Kommunikation, für Dialog zu nehmen. Und dann stellt man fest, wie unglaublich schwierig das ist. Aber in dem Moment, wo der Funke überspringt, so wie jetzt hier gerade eine Diskussion stattfindet, dann ist auf einmal magischerweise das Handy weg und die Leute fühlen sich wieder verbunden. Also es ist eigentlich was ganz Paradoxes. Ja? In dem Moment, wo wir wirkliche Verbundenheit haben, sei es mit der Natur, mit anderen Menschen, spielt das Handy eigentlich keine Rolle mehr.
Sie haben jetzt immer nur Mann gesagt. Wie ist es bei Ihnen? Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe.
Naja, ich benutze mein Handy natürlich häufig, wenn ich mir alleine anschaue, wie viele E-Mails ich jeden Tag bekomme. Ich hatte jetzt ein paar Verwaltungsaufgaben auch an der Hochschule. Das ist einfach sehr, sehr viel. Ja. Und dann ist die Frage, wie kann man dem entkommen? Und die Antwort ist, naja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich schaufel mich frei und gucke nicht rein. Dafür überrollt mich dann die E-Mail-Lawine am Nachmittag und ich muss alles abarbeiten. Oder ich versuche es kontinuierlich zu machen. Ich bin halt derjenige, der sozusagen lieber kontinuierlich abarbeitet und dann anfängt, die Dinge, die schwierig sind, hinten rauszuschieben. Da habe ich dann auch meine Liste, ja, so will ich zugestehen. Aber und an irgendwann mal ist es dann einfach auch gut und dann nehme ich mir die Auszeit und mache was anderes. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, ich bin total genervt, mir gefällt irgendetwas nicht, ich kann jetzt auch der anderen Person im anderen Meeting nicht gerecht werden, was mache ich dann? Dann lasse ich mein Handy liegen und gehe einmal um die Hochschule rum und dann geht es mir schon wieder deutlich besser.
Es ist nicht leicht, ne?
Nein.
Aber wir haben heute 2 Stunden darüber diskutiert, und wenn bei unseren Hörerinnen und Hörern hängen bleibt, vielleicht allein dieser Satz, nichts tun ist gesund und Langeweile macht glücklich, wenn man sich daran vielleicht ab und zu mal erinnert, sind wir schon einen Schritt weiter. Danke für die vielen Tipps, Sarah, Ihnen in allererster Linie, weil Sie uns aus Ihrem Leben berichtet haben. Herr Kohls, ich danke Ihnen als Medizinpsychologe und Professor für Gesundheitsförderung und natürlich auch Christian Schüle, Ihnen als Philosoph und Autor.
Sehr gerne.
Kommen Sie gut nach Hause und heute Abend keine Handys mehr.
Heute wird sich gelangweilt.
Genau. Heute Abend. Machen Sie es gut, Sarah, auch Sie. Und bis Danke. Zum nächsten Mal. Schönen Abend. Warum nichts tun gesund ist und Langeweile glücklich macht, darum ging es in unserer Podcast-Folge. Und das war's für heute. Die nächste Dienstags-Direkt-Podcast-Folge dann in einer Woche. Oder Sie hören in der Zwischenzeit auch mal was ganz anderes. Den sächsischen Kultur-Podcast Aufgefallen zum Beispiel. Oder Elefant, Tiger und Co. gibt's auch als Podcast von MDR Sachsen überall, wo es Podcasts gibt und auch am besten zu hören in der App der ARD Audiothek. Also machen Sie es gut und bis dahin eine schöne Zeit.
Dienstags direkt, ein Podcast von MDR Sachsen. ARD